Mehr als unsere Augen sehen. Ich vermute, ihr alle habt schon mal was von Hubble gehört, dem berühmten Weltraumteleskop, was seit 1990 unsere Erde umkreist. Es war eigentlich nur für 10 Jahre vorgesehen, aber es sind jetzt schon gut 30 Jahre, dass dieses Weltraumteleskop unser Auge in die Welt ist. Es gibt schon ein Nachfolgemodell, aber dieses Hubble-Teleskop sendet also immer noch Bilder. Ich habe nachgeschaut, mehr als 13 Milliarden Lichtjahre tief hat dieses Teleskop ins Auge geschaut. Und durch diese Aufnahmen, die da in großen Mengen nach wie vor auf die Erde gesendet werden, entdecken die Astronomen neue Welten, die also unserem Auge verborgen sind. Und ganz nebenbei bemerkt, ihr habt die Bilder, glaube ich, alle schon gesehen. Es sind ganz wunderschön anzuschauende Nebel, Supernovas und so weiter. Also was Hubble in unser Wohnzimmer gebracht hat. Und für die, die sich technisch interessieren, ich habe auch noch nachgeschaut, wie groß ist das Ding eigentlich? Also es ist 13 Meter groß, etwa wie ein Schulbus und wiegt 11 Tonnen. Also mehr, als wir sehen. Mehr als wir sehen, das wird uns nicht nur deutlich bei diesen, ich sag mal, großen technischen Errungenschaften, sondern mehr als wir sehen, das weiß auch schon der schlichte Menschenverstand, heute ist es, na, jetzt scheint gerade die Sonne ein bisschen, aber wenn es trüb ist, wissen wir ja auch, die Sonne ist da, auch wenn wir sie nicht sehen. Es ist mehr als unsere Augen sehen. Und seit alters her ist das eigentlich auch ein Bild für das, was wir mit Gott erleben. Ja, also auch wenn es trüb ist, dürfen wir wissen und sollen wir uns immer wieder daran erinnern lassen, die Sonne ist da? Oder jetzt mit Hubble gesprochen, es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Welten, Universen hinter dem, was uns eigentlich bekannt ist. Und es ist ziemlich klar, es werden immer mehr werden. Je weiter die Technik fortschreitet, umso mehr werden wir eigentlich auch staunen, wie groß das, was sozusagen über diese technischen Hilfsmittel möglich ist, erfassbar ist. Also mehr, als wir sehen. Es gibt auch moderne Glaubensbekenntnisse, die formulieren das auch so und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ja? Ich glaube an die Sonne, wird ja auch mit Gott verglichen, auch wenn ich sie nicht sehe. Wer sich viel mit der Bibel beschäftigt, der bekommt viel zu sehen. Ich kann das berichten aus unserer Bibelstunde. Da fiel neulich auch dieses Bild mit Hubble, dass wir sind gerade im Epheserbrief, nur mal nebenbei bemerkt, wo es ja auch um die unsichtbare Welt geht. Aber überhaupt, wer die Bibel liest und wer sich die Mühe macht, sich ihren Worten auch auszusetzen, der wird immer die Entdeckung machen, es ist sehr viel mehr, als wir sehen. Also mehr, als was vor Augen ist, mehr als das, was wir jetzt hören, mehr als das, was ich sage. Wir haben das vorhin ja auch im Lobpreis gesungen, wo wir um Augen des Glaubens gebetet haben. Also mehr als das, was ich jetzt sozusagen optisch wahrnehme, sondern eben, was dieser Verbindungskanal zu Gott meint. Mehr als wir sehen, das ist die unsichtbare Welt Gottes. Das sind aber auch die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort wieder und wieder sagt, auch wenn diese Worte teilweise schon 2500 Jahre alt sind. Und diese Verheißungen sagen uns an, was ist, was kommen wird, worauf wir zuleben. Und heute haben wir Trostworte aus dem Propheten Jesaja. Für alle, die sich mit der Bibel beschäftigen, das Buch Jesaja ist eigentlich das Buch mit der breitesten Theologie, was wir in der ganzen Bibel haben. Also was das alles an Themen und Bildern auffächert. Prophet Jesaja kommt deshalb so häufig in der Adventszeit vor, weil man ihn auch den Evangelisten des Alten Testaments nennt, weil da so viele schöne Hoffnungsbilder kommen. Ich lese aus Jesaja 35. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren werden nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ich habe 3 Punkte dazu. Den ersten habe ich schon angefangen, mehr als unsere Augen sehen. Mein 2. Punkt wird sein, er kommt zur Rache und wird euch helfen. Und der 3. Punkt, der heilige Weg. Ich bin noch beim 1. Punkt, mehr als unsere Augen sehen. Wir haben das eben schon beim Verlesen gemerkt. Jesaja entfaltet sehr starke Bilder der Verheißung und der Hoffnung. Er entfaltet schöne Bilder, die sich mit dem Kommen Gottes verbinden. Überwiegend sind das schöne Bilder, also die Wüste wird blühen, es wird ein Weg in der Wüste sein, die körperlichen Gebrechen werden aufbrechen und wieder heil werden, es wird Freude sein. Diese Verheißung, die Jesaja hier vor 2500 Jahren schreibt, dürfen wir auf Jesus beziehen. Ihr erinnert euch vielleicht, es gibt einen Vorläufer von Jesus, den Täufer, Johannes den Täufer. Und als der schon verkündet hat und getauft hat und dann irgendwann im Gefängnis landete, kamen bei ihm auch die Glaubenszweifel. Und er lässt zu Jesus schicken aus dem Gefängnis und lässt fragen, bist du der, der kommen soll? Und ihr kennt vielleicht die Antwort, die Jesus gibt. Jesus antwortet mit diesen Versen. Dass Jesus sagt, also berichtet dem Täufer, was ihr hört und seht. Also die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Ohren der Tauben werden aufgetan. Also Jesus bezieht diese Worte auf sich und sagt, ihr seht es, Johannes, sieh es. Das, was der Prophet da schreibt vom Kommen Gottes, das macht sich an der Person Jesu fest. Also es liegt nicht mehr in weiter Ferne, sondern wir haben die Gnade, alle, die seit Jesus leben, dass wir schon sehr anfassbar merken durften, wie Gott kommt. Mehr als unsere Augen sehen, das macht sich an Jesus fest. Ich möchte nochmal auch diese Aufforderung zum Sehen aufgreifen. Wir haben das vorhin bei der Einleitung gehört, da ging es ja im Wochenspruch auch darum, sich aufzurichten, wirklich auch im körperlichen Sinn, den Kopf zu heben, nach oben zu schauen. Alles Gute kommt von oben, da ist Gott. Also sehen, die Aufforderung dazu, seht auf und erhebt eure Häupter. Oder hier im Text heißt es, seht, da ist euer Gott. Oder immer, wenn ihr in der Bibel das Wort findet, je nach Übersetzung, klassisch übersetzt, siehe, das ist immer so ein Signalwort, dass es heißt, jetzt schaut mal bitte genau hin. Hier gibt es etwas mehr zu sehen, etwas mehr zu verstehen, als das, was auf dieser ersten Ebene des Textes zu lesen und zu hören ist. Hier ist etwas, was Gott aus der unsichtbaren Welt spricht, wo er eure Ohren des Herzens erreichen will. Und deswegen verbindet sich mit diesem mehr als unsere Augen sehen auch die Aufforderung, die Einladung, die Ermutigung an uns, dass wir tiefer sehen lernen, dass wir immer besser werden in dieser Sehschule Gottes, in dieser Hörschule Gottes, dass wir unsere Sinne schärfen, das kann man auch trainieren. Und darauf muss man auch immer wieder hingewiesen, seht doch hin, es ist doch schon da, Jesus ist doch schon da. Ihr müsst den Kopf nicht hängen lassen, sondern schaut hoch, die Erlösung seht ihr, den Trost habt ihr in Jesus. Ich denke, bei diesem Punkt geht ihr alle ganz gut mit, mehr als unsere Augen sehen, Jesus und so weiter. Jetzt kommt mein 2. Punkt. Wo ihr euch vielleicht fragt, was sagt er denn jetzt? Ich lese einfach nur den Text vor, da heißt es ja gleich am Anfang, seht, da ist euer Gott, und das Erste, was dann beschrieben wird, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Wie geht das eigentlich zusammen? Ich habe neulich einen Vortrag von Johannes Hartl gehört, nur mal kleine Abschweifung. Und da hat er darüber gesprochen, warum die Kirche sich selber abschafft. Und ein Merkmal der Kirche, die sich selber abschafft, ist eine kastrierte Theologie. Das heißt, sie drückt sich vor diesen Themen, die eigentlich in der Bibel stehen. In der Bibel steht der Zorn Gottes. Warum aber, so frage ich euch, ist in diesem Hoffnungstext, also 80-90% dieser Bilder sind ja wirklich tolle Hoffnungsbilder, warum ist in der Verbindung mit Trost und der Hilfe, die Gott bringt, vom Zorn Gottes die Rede? Gott kommt zur Rache. Zunächst einmal, das Wort von der Rache Gottes finden wir im Alten und im Neuen Testament. Also, ihr kennt das, manche machen sich das immer so einfach und sagen, ja, das ist Altes Testament und das ist vorbei mit Jesus. Auch im Neuen Testament ist von der Rache Gottes wohlgemerkt die Rede. Also die Rache Gottes, Gott sagt, die Rache ist mein. Natürlich kennt Jesus auch die Rachegefühle, die wir haben. Natürlich kennt Jesus auch die Ungerechtigkeiten, in denen wir stehen. Aber es wird sehr deutlich gesagt, und Jesus sagt das auch sehr deutlich, Paulus sagt das auch sehr deutlich, dass die Rache Gott gehört. Also Gott wird rächen. Das verbindet sich in der Bibel damit, wenn der letzte Tag kommt, der jüngste Tag kommt, der Tag des Gerichts, dann bringt Gott alles zurecht. Und das heißt, er wird auch die Feinde Gottes zurechtbringen. Aber das ist Gottes Sache, wohlgemerkt, das ist nicht unsere Sache. Ihr kennt vielleicht auch die Rachepsalmen in der Bibel, wo dann auch so ganz schreckliche Sachen gebetet werden, dass die Feinde Gottes, dass ihre Kinder zerschmettert werden am Felsen und so weiter und so fort. Und manche sind da auch etwas vorschnell und wollen das so streichen und frisieren dann diese Psalmen. Aber ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich werde euch gleich erklären, warum. Erstens, weil wir diese Zorngefühle hier haben. Und zweitens, weil es ja nicht um unsere Gefühle geht, sondern weil die Rache, auch die menschlichen komischen Dinge, unreinen Dinge, auch Gott gegeben werden. Also Gott soll es machen. Gott sagt, die Rache ist mein. Es ist also die Rache Gottes, die nicht den Menschen gebührt. Uns Menschen ist die Rache entzogen. Wenn Gott kommt, dann richtet er über die Feinde Gottes, und das heißt, er richtet auch über die Sünde. Und jetzt kommt uns dieses Thema auf einmal ganz nahe, weil, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich behaupte jetzt mal, wir sind alle Sünder, auch als Christen. Und deswegen kann man mit diesem Text sagen, Gott kommt zur Rache, aber er kommt anders, als wir das denken. Diese Rache Gottes kommt nämlich mit Jesus, mit dem Kind in der Krippe. Sie kommt mit dem Kreuz, an dem Jesus endet, an den ihn die Feinde Gottes schlagen, wo der Sohn Gottes alle Rache auf sich zieht, alle Sünde, alles Böse der Sünde, und wo er noch am Kreuz sehr verstörend, aber auch sehr beeindruckend betet über seinen Feinden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ahnt ihr jetzt, warum in das Wort der Verheißung auch die Rache Gottes hineinkommt? Also er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Man kann ja jetzt wunderbar Jesus da einsetzen. Jesus kommt, um die Rache Gottes auf sich zu ziehen am Kreuz. Erträgt er das? Stirbt er das? Hat er das Recht, solche Psalmen auch zu beten? Oder haben wir das Recht, auch diese Rachepsalmen zu beten, weil die Rache Gottes seinen Sohn selber trifft? Und dass sich gerade darin, in dem, wie Gott gegen seine Feinde vorgeht, die Hilfe Gottes verbirgt. Also, Jesus ist gekommen, um uns zu helfen. Wir leben in einer Gnadenzeit. Und das ist wunderbar, dass dieses letzte Kommen von Gott noch nicht gekommen ist, dieser jüngste Tag, dass er jetzt da ist und dass Jesus jetzt auch die Einladung ausspricht, kommt und lasst euch helfen, lasst euch trösten, lasst euch reinigen von der Sünde. Jesus will uns also helfen, er will uns heilen und er will uns rein machen. Und da bin ich bei meinem dritten Punkt. Also wir hatten als erstes mehr als unsere Augen sehen. Zweitens, er kommt zur Rache und wird euch helfen. Und drittens, der heilige Weg. Ihr habt vielleicht die Worte noch im Ohr. Ich lese noch mal aus Vers 8. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Wenn ihr im Propheten Jesaja lest, ab Kapitel 40, wird da das heilvolle Kommen Gottes immer mit diesen Bildern auch in Verbindung gebracht. Also dort in der Wüste wird eine Bahn sein, wird ein Weg, wird eine Straße gemacht werden. Dort kommt Gott und dort werden die Erlöser gehen, die Erlösten gehen und sie werden nach Zion gehen auf diesem heiligen Weg. Und auf diesem Weg wird auch kein Unreiner gehen, sondern alle, die da gehen, sind frei von Sünde. Sie sind in Beziehung mit Gott. Sie lassen sich reinwaschen. Nur dann dürfen sie auf diesem Weg gehen. Thorsten hat das vorhin zur Einleitung des Lobpreises gesagt, was ich jetzt nochmal mit anderen Worten sagen will. Wir finden das in der Bibel immer wieder, die Einladung Gottes macht sich darin deutlich, dass Menschen sich auf den Weg machen. Ja, die Hirten machen sich auf den Weg, die Sterndeuter machen sich auf den Weg. Wir sollen uns auf den Weg machen. Und deswegen sagt Jesus auch von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es geht also bei diesen Trostworten, die Gott zu uns spricht, da geht es nicht so um etwas Festes, sondern es geht um etwas, was in Bewegung ist und was in Bewegung setzen will. Das heißt, wir sollen uns gemeinsam auf diesen Weg einladen lassen. Jesus lädt uns ein, uns helfen zu lassen, dass wir diesen heiligen Weg gehen, dass wir uns reinwaschen lassen von dem, was Sünde heißt, was uns trennt von Gott, was nicht in Ordnung ist, wo wir zu wenig Liebe haben, auch zu wenig Liebe für unsere Feinde. Das hat uns Jesus ja auch eindrücklich vorgelebt. Und in dieser Aufforderung und in dieser Verheißung, dass wir gemeinsam den heiligen Weg gehen als die Erlösten, steckt ja auch drin, nicht nur das Wort Reinheit, das habe ich aufgeführt, es steckt auch drin, hier ist immer auch in der Mehrzahl gesprochen, also das sind alles Gemeindebilder auch. Wir sind als Volk Gottes gerufen, uns in Bewegung zu setzen, auf diesen heiligen Weg. Wir können das Kommen Gottes nicht herbeizwingen, aber Dietrich Bonhoeffer, der hat ein unvollendetes Werk im Gefängnis geschrieben, hat er eine Ethik geschrieben und da schreibt er von einer Ethik der Wegbereitung. Also wir können es nicht herbeizwingen, dass Gott kommt, aber wir können so leben, dass es Gott gefällt und dass der Weg frei ist. Das meint es, dass wir gerufen sind auf den heiligen Weg. Ich fasse nochmal zusammen, mehr als unsere Augen sehen, beim Kommen Gottes. Zweitens, er kommt zur Rache und wird euch helfen, Jesus in der Krippe und auch am Kreuz. Seine große Einladung an uns und die Aufforderung, wie wir heute leben sollen. Drittens, der heilige Weg. Lasst uns auf diesem Weg nach Zion, also das Volk Gottes Israel leuchtet damit auch auf. Lasst uns gemeinsam diesen Weg mit Jesus gehen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.